Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ach, ich sage einfach mal guten Abend. Ich begrüße alle, die uns zuhören. Und heute ist es die Nummer 417, die wir zusammenstellen wollen. Sie wird ein bisschen länger. Wir haben wieder unsere alte Sitte eingehalten, und zwar Ostermontag, eine Stunde Sendung. Und in dieser einen Stunde wollen wir ein bisschen die Zukunft auf uns zukommen lassen und ein bisschen was erzählen, was passiert eigentlich mit den Autos. Sind die überhaupt noch zukunftsfähig oder haben wir denen viel zu viel geglaubt früher, den Leuten? Ich weiß noch, in den 80er Jahren, da hat man Ideen gehabt, was man mit den Autos machen kann. Und die Autos, wie die aussehen sollten, das waren irrsinnige Sachen. Aber jetzt frage ich erstmal in der Runde herum, wer ist noch da?
Ich bin noch da. Und ich wünsche ein frohes Osterfest gehabt zu haben. Denn heute, Ostermontag, und das, was der Wolfgang Back eben sagte, alte Sitte, es ist nichts Unsittliches, sondern wir haben immer dann, wenn an dem Montag, wo unser Audiocast online gestellt wurde, irgendeine Art Feiertag war, eine Stundensendung gemacht. Wenn wir es nicht vergessen hatten, das ist ja auch schon vorgekommen. Aber heute nicht. So, und dann ist noch einer in der Runde.
Ja, auch ich begrüße alle ganz herzlich, wünsche frohe Ostern gehabt zu haben. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Fest und so langsam klingt es ja aus und da wollen wir ein bisschen zu beitragen, dass Sie auch noch ein paar hoffentlich für Sie interessante Sachen mitkriegen, dass wir was erzählen können, was Sie interessiert. Und der Wolfgang Back hat ja schon so ein bisschen angefangen anzudeuten, was ihn besonders interessiert. Für diese Sendung.
Was mich interessiert in dieser Sendung. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das, was wir in den Jahren 1980, Mitte der 80er Jahre, schon als Tatsache in die Welt gestellt haben. Das wird passieren. Und jetzt sind wir, ja, wie lange sind wir jetzt davon weg? 85, 15 Jahre und nochmal 15, sagen wir mal 14 dazu, das sind fast 30 Jahre weiter. Sind wir keinen Schritt weiter. Wir fahren nicht in Kolonnen von Köln nach München, dass ich abends mich da auf die Autobahn begebe und klinke mich ein, Radarsensor vorne macht den Abstand und so weiter. Könnte ja alles schon passiert sein. Und in München, naja, bis dahin habe ich geschlafen, weil ich brauche ja nichts zu machen. In München steige ich aus und bin topfrisch. So. Wo ist diese Kolonnenfahrt? Und wo sind diese Dinge, die man uns versprochen hat? 1985, da war einer bei uns in der Sendung, die hieß Autopia, also die Utopie des Autos. Das war eigentlich ein super Titel, den wir uns da ausgesucht hatten. Und da war jemand von VW dabei, aus dem Forschungslabor, und er hat mir eine Visitenkarte gegeben. Und auf der Visitenkarte war ein Barcode drauf gedruckt. Und er sagte mir, wenn es soweit ist, dann stecken Sie diese Visitenkarte mit dem Barcode in Ihr Gerät im Auto und das fährt Sie dann zu mir. Hallo, wo sind wir jetzt? Geht das mit dem Barcode? Oder müssen wir noch warten, dass die Ingenieure also Besseres leisten?
Mit dem Barcode, das weiß ich nicht, ob das damit, das wird doch wahrscheinlich gar nicht mehr kommen, denn gegenüber 85 ist ja ganz viel passiert. Wir haben ja das Internet, das allgegenwärtig ist und gerade auch dabei ist, ein Bestandteil des Autos zu werden oder ins Auto einzuziehen, um es ganz platt auszudrücken. Was zunächst anfing nur mit dem Entertainment System, man kann ja nicht mehr Autoradio sagen, wird bald auch in die Steuerung des Autos integriert werden. So sind jedenfalls die Ankündigungen. Also wirst du nicht mehr deine Visitenkarte haben, sondern deinen Barcode haben, sondern nimmst dein Smartphone und sagst, ich möchte da und dahin und das Auto fährt dich.
Warum das Smartphone? Das kann ich dann doch auch, sagen wir mal, phonetisch machen. Ich sage, ich möchte zum Wolfgang Back nach Köln. Mehr sage ich nicht. Das andere muss er doch rausfinden.
Dann fährt das Auto zu dir selber.
Oder?
Ja, die semantische Spracherfassung hat ja noch ein paar Nachteile. Es gibt ja viele Versuche. In Nevada ist zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung so geändert worden, dass selbstfahrende Autos auch ganz bestimmte Verpflichtungen und Rechte haben. Die dürfen also selber fahren. Und der Softwaregigant Google ist ja fleißig dabei zu erforschen, wie man ein Auto ausstatten muss, dass es selbstständig fahren kann. Die Prototypen sehen noch ein bisschen ungelenkig aus, die Kameras, die brauchen und die Laserscanner, die sie brauchen. Aber das ist eine Forschung in der Richtung, ein autonomes Auto zu bekommen, das also die Straße erkennt, das über die Navigation das Ziel findet und dass alle diese Lösungen, die in den 80ern da schon nur 85 angedacht wurden, in einer etwas anderen Technologie, aber dann wirklich ja, aber auch auf die Straße bringen. Ja,
aber möchte ich Google nicht bringen. Alleine den Ruhm geben, denn da sind sehr viele andere Gedanken dabei, die sehr viel anderes geleistet haben. Google kommt jetzt plötzlich mit einer Brille und sagt, hier die Glasses, die Google Glass, die wird auch beim Autofahren benutzt werden können und die wird alles anders darstellen und das wird alles ganz neu sein. Das ist nicht alles ganz neu. Da wurde vieles vorhergedacht, was in den Instituten bei uns an den Universitäten schon angedacht wurde und was dann nachher irgendwie verloren gegangen ist. Und Google kommt jetzt und hebt es wieder auf.
Ich glaube, ich muss hier mal so ein bisschen eingreifen.
Die verstärken das, was die Forschung in diese Richtung.
Das hört sich alles so an, als wären das wirklich Autos von gestern. Wenn ich mir die Hochglanzprospekte unserer heutigen Autos ansehe, nicht nur der Spitzenfahrzeuge, was es dort bereits an Assistenzsystemen gibt, das lässt einen erschauern. Überlegen wir doch mal, was ist denn da eigentlich drin? Die fahren also selbstständig, die bremsen selbstständig ab. Wenn das Fahrzeug vor mir weiterfährt, dann fahren sie selbstständig weiter. In der Stadt bis zu 50 Kilometer pro Stunde bremsen sie, wenn sie irgendetwas erkennen, einen Fußgänger, ein Kind, einen Radfahrer oder sonst etwas, bis zum Stillstand, schneller als ich. Sie warnen vorher und wenn sie merken, der reagiert nicht, dann tun sie es eben selbst. Wir haben dann Radar an der Seite und andere Sensoren. Wenn wir also die Spur wechseln wollen und die ist belegt oder da kommt ein Fahrzeug oder es kommt ein Fahrzeug schnell, dann werden wir gewarnt. Sicherlich mit Mitteln, die, wo wir in 10 Jahren darüber lachen werden. Da vibriert der Sitz oder das Lenkrad oder sonst irgendetwas. Okay, aber es ist zumindest mal eine Warnung da. Oder es blinkt etwas im Außenspiegel, wenn ich denn eben da hingucke. Oder es ist ein gelbes Licht an oder sowas. Abstandshaltung ist schon lange überhaupt kein Problem mehr. Das wird ja nun auch gemacht. Und Navigation und Lenkeingriffe sind auch heute schon möglich. Wir müssen uns einfach nur vor Augen führen, das Auto als solches ist tot. Das ist ausentwickelt. Da tut sich nichts mehr. Was im Moment passiert, ist Downsizing. Die Motoren werden kleiner, die Motoren werden schadstoffärmer, obwohl sie noch viel schadstoffärmer sein könnten. Und der Umstieg zum Elektromotor, der bereitet einfach nur Kopfschmerzen und Kopfzerbrechen, weil da hängt so viel dran. Aber wir sollten mal überlegen, ein Fahrzeug wie zum Beispiel der Golf, der hat heute schon bis zu 80 Mikroprozessoren, wirklich selbstständig arbeitende Steuereinheiten, die aber alle miteinander vernetzt sind, die kontinuierlich Daten austauschen und abgleichen, sich gegenseitig überwachen, sich Informationen zuschicken. In einem solchen Auto, das sind 1,5 Kilometer Kabel verlegt, damit die überhaupt miteinander reden können. Und das, ein solch komplexes System, welches sich weitgehend dem Menschen als Freund, als Aufpasser erweist, das geht jetzt aus dieser Blechkiste noch heraus. Denn Der nächste Schritt ist, dass dieses Auto mit seiner Umwelt interagieren kann, kommunizieren kann. Es kann also mit anderen Fahrzeugen kommunizieren. Das sagt also, pass auf, du, ich fahre von da nach da, ich bin im Moment dort mit der und der Geschwindigkeit. Bei mir sieht es so aus, wir haben das und das Wetter, vor mir Autos, hinter mir Autos, drumherum Autos, was weiß ich. Und dann bekommt es diese Informationen auch von anderen Fahrzeugen. Passiert also irgendwo ein Unfall oder geht es irgendwo langsamer oder sonst was, kann sich meine Fahrzeugelektronik darauf einstellen. Auffahrunfälle würden bei einer solchen Technologie der Vergangenheit angehören. Die sind nicht mehr denkbar, weil das erste Fahrzeug in der Schlange, was ja 100 Kilometer weiter weg sein kann, das sagt, du pass mal auf, hier ist ein Unfall, hier wird alles langsamer. Unsere Navigationssysteme, die wissen, wo sie sind und die werden immer besser und immer genauer. Und unsere Kommunikationssysteme in den Fahrzeugen tauschen ja auch diese Informationen aus. Wie Verkehrsdichte, Routenbelegung, wo ist wie viel los, was passiert, wo stehen die Autos und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die kommen auf uns zu, die sind eigentlich schon da. Die haben wir schon, bis auf die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, da geht es gerade erst los. Aber im Fahrzeug selbst ist schon alles vorhanden.
Also ich blicke da zurück auf 1985. Wie viel ist realisiert aus dem Wunsch, zum Beispiel nicht Schlange zu fahren, das ist ja Quatsch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also wie in Reihe und Glied zu fahren. Was ist passiert, was das heute, eigentlich nach fast 30 Jahren, jetzt möglich machen sollte? Können wir auf die Autobahn fahren und sagen, ich hänge mich hier rein in die Schlange, die jetzt nach München fährt? Nein, das können wir nicht. So, das ist alles eigentlich bisher dummes Geschwätz gewesen, was wir über 20, 30 Jahre da von uns gegeben haben. Denn es ist, glaube ich, auch ein bisschen zu gefährlich, einfach die Technik überzustülpen, die keine große, keine große Probe gemacht hat.
Ja, ich glaube, es war einfach viel zu blauäugig,
also mit Kolonnen zu fahren,
so etwas
die Technik
vorhersagen zu wollen, weil es geht ja gar nicht. Wir sind ja heute noch nicht mal in der Lage, eine Maschine beizubringen, sich in unserer Umwelt, in unserer Wohnung so zu bewegen wie wir und die Umwelt aufzunehmen. Eine Tür zu erkennen, zu gucken, wo ist die Türklinke? Ist das ein Griff? Muss der nach oben oder nach unten bewegt werden? Ist das ein Knauf? Kann man den drehen oder kann man den schieben nach oben? Oder all diese Dinge. Und im Auto ist es ja noch viel, viel, viel komplexer und einfach nur dumm hintereinander herfahren, das geht natürlich nicht. Jedes Fahrzeug muss selbstständig entscheiden können, muss die Erfahrungen der anderen einbeziehen, muss aber dennoch selbstständig entscheiden können, ich gebe jetzt Gas, ich bremse jetzt, ich weiche jetzt aus oder sonst etwas. Also wir sind da viel zu blauäugig wie an die meisten anderen Sachen herangegangen und haben gesagt, das wird schon werden. Aber die Probleme, die sind natürlich dann in der Entwicklung aufgetreten. Da hat man gesehen, so einfach ist es ja doch gar nicht. Wir wissen doch heute in einem Auto die Lenkradstellung. Wir wissen, was haben wir für eine Außentemperatur, was haben wir für Drücke im Motor, was haben wir für eine Motortemperatur, wo befinde ich mich, wie schnell fahre ich, beschleunige ich, bremse ich, wie viele Leute sitzen in dem Fahrzeug, schläft der Autofahrer gerade ein, Aufmerksamkeitsüberwachung, so ein Krempel, das haben sie ja auch mittlerweile drin. Gibt es irgendwo irgendwelche Anzeichen für technische Störungen im Motor, im Getriebe oder Bremse oder sonst was? All diese Dinge werden ja heute überwacht. Die waren vor 30 Jahren noch gar nicht in dem Maße denkbar, weil Computertechnik noch nicht so leistungsfähig war und auch noch nicht so vorhergedacht werden konnte. Erst heute können wir einen Großteil dessen, auch das, was wir damals nicht denken konnten, realisieren und sehen erst jetzt, welche Komplexität doch hinter der einfachen Funktion des Autofahrens steckt. Wir wissen nicht, was wir denken, wie wir es machen. Wir kennen uns selbst nicht. Das ist eigentlich das Problem. Deswegen können wir uns nicht nachbauen. Noch nicht mal in solchen Teilaspekten.
Ja gut, okay, wir wissen gar nichts. Wir können auch nicht sagen, also mein lieber Freund, du kommst jetzt von München hier hoch nach Köln und häng dich doch einfach hinter mich dran. Ich fahre zum Dom. Und dann fahre ich zum Dom und wahrscheinlich ist mein Freund, der hinter mir fahren wollte, gar nicht mehr hinter mir, weil, weil es keine Möglichkeit gibt, dass er sich dranhängen konnte. So einfache Dinge gibt's doch gar nicht. Die gibt's nicht. Warum nicht?
Ich glaube auch, die will keiner. Wenn ich doch hinter jemand herfahren wollte, dann nehme ich ein Abschleppseil oder eine Abschleppstange, dann habe ich doch alle Probleme gelöst. Aber so einfach will ich es doch gar nicht. Unsere komplexe Welt will ja etwas ganz anderes. Wir müssen ja auch sehen, was unsere Regierungen wollen, was volkswirtschaftlich Sinn macht für uns. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass die Kommunen interessiert dran sind, und das gibt es bereits in Holland, dass in bestimmten Bereichen eine maximale Geschwindigkeit nicht überschritten werden kann, Wohngebiete zum Beispiel, an Schulen und Ähnlichem, da hast du eine Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde und da kannst du Gas geben, so viel wie du willst. Die Karre, die fährt nicht schneller, die sagt, nee, Mensch, so bitteschön nicht. Das wird aber zum Beispiel auch durch Verkehrszeichenerkennung und durch Barken gemacht, dass das Auto sagt, jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen langsam. Oder wenn ich wirklich eine Reparatur an meinem Fahrzeug notwendig habe, dass das Fahrzeug dann selbstständig die nächste Werkstatt sucht, mit der Werkstatt Kontakt aufnimmt, mit dem Rechner dort kommuniziert, da an den Meister geht und der guckt sich das an und der ruft dich vielleicht im Auto an und sagt, du, ich habe da und da einen Termin, lass dich mal hierher fahren, ich habe dir die Daten aufs Navi geschickt, wir müssen da das und das machen, da gibt es vom Hersteller die und die Änderung. Das sind Dinge, die heute nicht nur denkbar, sondern eigentlich schon im Bereich dessen sind, was wir können. Und das dann, und das sind dann eben ganz, ganz andere Probleme, natürlich auch der Missbrauch, der überall in solchen Sachen drinsteckt, nicht nur möglich ist, sondern auch gepflegt wird, das ist klar. Denn wenn ich mir ansehe, was heute in meinem Auto alles gespeichert ist, wenn da der Fehlerspeicher ausgelesen wird, dann sage ich mir, sag mal, wem gehören denn die Daten? Dürfen die denn da reingucken? Dürfen die gucken, wie hoch meine maximale Querbeschleunigung war? Wie schnell ich wann und wo gefahren bin? Aber das wissen doch heute die Autohersteller. Die können doch nachsehen, zu welchem Zeitpunkt ist er an welchem Ort, wie schnell gefahren. Und da guckst du in der Karte und sagst, da darfst du nur 100 fahren. Und der ist mit 140 da durchgeknallt.
Ja, und die zum Teil sehen die das im Schlüssel.
Die Begehrlichkeiten des Staates werden ja da tatsächlich dann auch immer größer werden und sagen, gut, jetzt gucken wir dann mal nach. Jetzt wirst du dann bestraft und das
zum
sind
Teil,
ja Dinge.
Zum Teil sehen die das im Schlüssel, der einen großen Speicher hat bei manchen Autos. Da wird alles gespeichert und wenn man das ausliest, kann man wirklich das, was du eben gesagt hast, zurückverfolgen. Und sind Dinge, das sind Dinge, die habe ich nirgendwo
unterschrieben. Aber das sind meine Daten.
Die habe ich nirgendwo unterschrieben.
Und ich brauche mich nicht selbst zu belasten.
Das steht auch nicht im Kaufvertrag drin.
Nein, oder? Das ist ja die Sauerei. Nein, das steht nicht drin. Oder guck mal, wenn du dir so einen neuen Elektro-Renault kaufst, die sind in der Lage, aus der Ferne das Fahrzeug stillzulegen, wenn du deine Leasingraten nicht gezahlt hast. Da machst du nichts dran. Die schicken dann ein Signal. Und dann bleibt das Ding stehen und da ist der Käse gegessen. So, wie ist die Begehrlichkeit der Polizei? Wie oft lese ich von Verfolgungsjagden? Stell dir mal vor, die könnten einfach sagen, die rufen da beim Hersteller, bei einer Serviceline an und sagen, ich bin Polizei so und so, Kennung so und so, Berechtigung so und so, vor mir fährt das und das Auto mit der und der Seriennummer, Fahrgestellnummer, sonst wo, halt den an. Wo ist das technische Problem? Wir haben keins. Die EU will ja ab Herbst nächsten Jahres diesen E-Call, diesen elektronischen Notruf per Gesetz in alle Neufahrzeuge einführen. Das heißt also, da ist ein GSM-Modul drin, da muss kein SIM drin sein, denn das wäre ja doof, dann könnte man nur im einen Netz Notruf absetzen, sondern der kann mit allen Providern, ohne SIM. So, und wenn das Auto jetzt feststellt, hier ist ein Unfall passiert, dann wird er analysiert, das muss es ja sowieso feststellen, an Lagesensor und Ähnlichem macht es das, ob Airbag ausgelöst werden soll und sonstiges. Und dann wird angerufen in der Notrufzentrale und wird er sagt, pass auf, ich bin Auto so und so, ich bin an der Stelle, ich habe einen Unfall folgender Schwere, liegt auf dem Dach oder dies oder das oder jenes. Nur komm in die Hufe und sieh zu, dass du da meinen Fahrer oder Beifahrer sonst was rettest. Und dann wird gleichzeitig eine Sprachverbindung aufgebaut. Und dann versuchen die aus der Notrufzentrale mit dem Fahrer, Beifahrer, sonstigen in Sprachkontakt zu kommen, um zu wissen, was ist Sache. Eine wunderbare Geschichte. Fürsorglich, toll, technisch anspruchsvoll und dennoch lobenswert. Und dennoch haben wir doch alle
Angst davor. Und nicht realisierbar. Mensch, Wolfgang Rudolph, du bist ja ein Märchenerzähler oder sagen wir mal ein Technikerzähler, ein Technikerzähler von besonderem, da muss man schon staunen, was du da hinkriegst.
Fällt dir das jetzt erst auf?
Und das klingt ja auch ganz toll, was du da. Und das Problem ist, dass du nicht alleine da bist, der so etwas will, sondern da gibt es ja auch noch Willfährige, die das machen wollen.
Das ist ja das große Problem dabei, dass jetzt Begehrlichkeiten auftreten. Man sagt zwar bei der EU, dass du allein entscheidest, ob das System aktiviert ist, ob diese Daten gesendet werden. Aber wir wissen ja alle, zum Beispiel beim Mobiltelefon, was ich selbst kaufe, wo ich das SIM selbst gekauft habe und bezahlen muss und so weiter, dass ich dabei auch fernbedient werden kann. Man schickt mir stille SMS, schaltet aus der Ferne Abhören ein, Telefon, Kamera und sonstige Sachen, ohne dass sich überhaupt jemand darüber Gedanken macht. Das gehört denen ja gar nicht. Der Staat macht es eben. Unsere Schlapphüte weltweit, die schlimmsten, die kennen wir, die sind da über der großen Pfütze da auf der anderen Seite, der macht es einfach, alles, was machbar ist. Und wenn ich eine solche Technologie im Auto habe, dann wird das auch gemacht. Und ein Staatsanwalt, der möchte natürlich gerne wissen, wie schnell ist denn der gefahren? Was war denn da für ein Wetter? Was hatten wir denn da? War Tag, Nacht oder was war denn da für ein Verkehr? Und so weiter. All diese Dinge. Wir werden gläsern. Wir werden durchsichtig. Wir können nicht und nie mehr unbeobachtet irgendetwas tun. Ich kann nicht mehr heimlich im Auto furzen, ohne dass das einer mitbekommt. Das ist das Problem, was auf uns zukommt.
Ja, vielleicht wird aber auch sein Furz im Auto ein Schlager, den alle hören wollen. Ah, das ist jetzt Spinnerei, aber es könnte ja sein.
Ich glaube nicht. Guck dir allein mal die Autohersteller an, die ja nun gesetzlich verpflichtet sind, die gesetzliche Gewährleistung zu gewähren und darüber hinaus auch noch Garantie geben. Die möchten natürlich auch, dass du deine Inspektionen regelmäßig machst, dass du dein Fahrzeug auch vertragsgemäß benutzt, also da nicht über Bordsteine knallst und sonstige Sachen, nicht durchs Gelände ratterst, irgendwo im Umwelt, irgendwo in Bereichen, wofür das Auto nicht gemacht ist. Wenn sie dir das hinterher alles nachweisen können und können sagen, nee Junge, dafür ist die Kiste nicht gemacht, da gibt's keine Garantie mehr. Du wirst gläsern, du wirst durchsichtig. Unsere Autos werden wir künftig genauso bezahlen wie heute, aber die Daten, die diese Autos generieren, speichern, darüber haben wir überhaupt keinen Überblick mehr und auch keinen Zugriff mehr. Und das ist eigentlich das Schlimme. Unsere Fahrzeuge werden die größten Datenkragen, die wir jemals hatten. Und da muss etwas geschehen. Da muss der Gesetzgeber tatsächlich ganz klipp und klar sagen, pass auf, in jedem Fahrzeug muss hinter dem rechten Absatz eine Taste sein. Und wenn du da mit der Ferse draufhaust, dann werden alle Daten gelöscht. Fertig, aus. Denn die gehören dir. Du entscheidest nach dem Unfall, will ich eine Aussage machen? Will ich, dass das Fahrzeug für oder gegen mich aussagt oder nicht? Dann ist es eben leer. Und das fehlt. Da denkt doch keiner darüber nach. Ich weiß nur nicht, warum. Ich will so eine Karre nicht fahren. Das technisch gesehen begeistert mich das. Ist das schön. Aber ich will doch meine Daten behalten. Ich will damit keine Einbrüche verüben und sonstige Sachen, dass ich nicht nachvollzogen werden muss, wann ich wo war. Sondern ich will einfach, ich habe das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ich habe das Recht, unbeobachtet das zu tun, was ich will. Solange es im Rahmen von Recht und Gesetz und Anstand und Würde und was weiß ich nicht, Würdenkrempel alles ist. Das ist selbstverständlich.
Wenn wir so eine Box mit uns fahren müssen, wie das die Malaysia Fluggesellschaft da wohl auch musste und auch die da gefunkt hat und mit 37,5 Kilohertz, wenn wir das auch noch mit uns führen müssen, wo die letzten Gespräche vom Auto drauf sind, wollen wir das oder ist das schon ein bisschen zu viel?
Die Frage ist doch nicht, ob wir das wollen. Das Problem ist etwas ganz anderes. Selbst wenn die Rechtsprechung sagt, du darfst das Ding abschalten, also darfst selber entscheiden, ob der E-Call mitläuft oder nicht. Die Versicherung kommt spätestens dann an und sagt dir, also wenn du einen einigermaßen bezahlbaren Tarif haben willst, dann lässt du das Ding bitte schön laufen, damit wir im Falle von einer Unstimmigkeit mal überprüfen können, ob wir überhaupt dir noch einen Versicherungsschutz gewähren können. So eine Erpressung, der ist dann natürlich Tür und Tor geöffnet. Oder wenn die Ordnungshüter meinen, du wärst zu schnell gefahren, brauchen die keine Radarfalle mehr aufzubauen, die winken dich ran und lesen die Daten aus. Ich meine, die können die heute schon aus dem Navi auslesen, theoretisch, aber das ist rechtlich Gott sei Dank nicht zulässig, weil die Ungenauigkeit zu groß ist. Aber so ein E-Call wären diese Daten dann auch exakt erfasst und man wäre eben über die Versicherung
erpressbar. Aus der Ungenauigkeit kann man schnell was machen, aus der Ungenauigkeit. Da kann man schnell machen, indem man sagt, na gut, okay, da ziehen wir nicht 3% ab, sondern wir ziehen 10% ab und dann sind wir in der richtigen Situation. Dann haben wir die Unsicherheit raus und dann können wir genau da eingreifen.
Ja. Heinz,
wir haben im Auto ja heute schon erfasst, wie der Wolfgang.
Über Versicherungen. Es gibt doch diese Versicherungen bereits. Das ist doch nichts Neues, dass die Versicherung sagt, okay, du baust dir so ein Ding ein, du bekommst 5% extra Rabatt. Das ist jetzt nicht gesponnen, das ist wirklich wahr. Wenn du Rücksichtsvoller Fahrer bist, so, und das musst du nachweisen. Es soll zwar anonymisiert sein, diese Daten, aber das steht ja irgendwo im Widerspruch. Und zwar gibt es Versicherungen, das habe ich ja gesagt, die analysieren in deinem Fahrzeug, wie schnell beschleunigst du, wie schnell bremst du, machst du Notbremsungen, wie oft bremst du, wann fährst du, tags oder nacht, fährst du innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften und so weiter und so weiter. All diese Dinge werden dann auf irgendeine Art und Weise zusammengerechnet und daraus wird dann dein Versicherungsbetrag bestimmt, ob du ein riskanter Fahrer bist oder nicht. Das ist heute der Fall. Morgen wird wahrscheinlich dann auch noch die Atemluft analysiert und da wird gesagt, ah, der hat 2 Kölsch, so ganz klar war er auch nicht mehr in der Birne. Oder der ist erkältet, der fährt ja hier und hustet laufend und pustet Viren durch die Gegend. Der ist also ein bisschen matschig in der Birne gewesen und ist trotzdem Auto gefahren. Da muss man da irgendwas abziehen, wenn da irgendwas passiert und so weiter. Und Das sind doch die Sachen, die auf uns zukommen. Das muss man doch ganz klar sehen. Wenn alles aufgezeichnet wird, wenn alles überwacht wird, wenn jede Bewegung, die ich auf dem Sitz mache, in die Datenmenge hineingeht und wenn diese Daten dann von irgendjemandem, den ich nicht kenne, aus der Ferne anonym ausgewertet werden kann, dann ist das kein Auto mehr, sondern dann ist das ein Spion, den ich bezahle, damit andere mich ausnehmen können, datentechnisch gesehen.
Ist das eigentlich eine Chance für die Billigautos, die einfach zu billig sind, um so eine Elektronik einzubauen?
Das wäre etwas, oder? Man sollte ein Auto, wo der ganze Scheiß noch nicht drin ist, bauen. Ich hätte ja gern so ein Auto mit der ganzen Elektronik-Kram. Okay, aber ich möchte die Kontrolle über meine Daten haben. Das ist doch das Problem. So, und diese Blackbox in einem Flugzeug, kann ich das ja verstehen. Ist ja auch in Ordnung. Man muss doch rauskriegen, warum ist dieses Ding vom Himmel gefallen. In einem Bus oder Taxi könnte ich es auch noch verstehen, wenn da Unfälle passieren, dass man analysiert und versucht herauszubekommen, warum passieren denn diese Unfälle mit diesen vielen Toten und Verletzten und sowas. Aber in meinem persönlichen Privatauto, welches ich nicht zur beruflichen, kommerziellen Personenbeförderung verwende, da hat dieser Scheiß verdammt nochmal nichts drin verloren.
Ja, warum das denn nicht? Warum soll da nicht, wenn du einen Unfall baust, nicht auch die Möglichkeit gegeben sein, dass man nachschaut, was hat denn der überhaupt gemacht?
Warum muss ich sagen, warum ich das nicht will? Warum willst du denn das? Muss ich mich, soll ich mich dann selbst anzeigen? Oder soll ich mich selbst bestrafen? Soll ich mir dann selbst eine Buße auferlegen? Oder ich
muss vielleicht warst du ja schuld daran. Vielleicht warst du ja schuld daran.
Ja, und wenn? Ich muss mich doch noch nicht mal selbst belasten. Unser Rechtssystem sagt da ganz klipp und klar, dass ich mich nicht selbst belasten muss. Ich darf lügen, ich darf die Aussage verweigern oder was weiß ich nicht alles. Aber das Recht muss ich ja auch haben, meinem Auto zu verbieten. Das muss ja auch die Aussage verweigern können, wenn ich als sein Herrchen das will.
Ja. Nee, das stimmt was nicht. Da stimmt was nicht.
Ist es denn nicht so, müssen wir mal realistisch sein, dass alles das, was technisch machbar ist, auch gemacht wird?
Genau.
Also wird es das E-Call, wird es geben in der Form? Wo ich eher die Bedenken sehe, ist, dass die Rechtsprechung mit dieser Datenkrake-Auto sehr sorglos umgeht, wie auch schon bei anderen Projekten, weil keiner die Folgen wirklich durchdenkt. Was könnten denn die Gesetzgeber machen, um die Technik aus dem oder die Technik im Auto zwar einzubauen und zu nutzen für die Sicherheit der Fahrer und für die Sicherheit des Verkehrs besser, ohne dass es zur Datenkrake wird und ohne dass Missbrauch getrieben wird?
Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich brauche einen Schalter, wo ich dagegen haue und sage, so, jetzt vergisst du alles. Du, mein Auto, du sagst der Polizei oder dem Staatsanwalt nichts mehr. Gut, aber es gibt ja noch einen ganz anderen Aspekt, den wir beobachten müssen.
Aber du willst, dass dein Unfallgegner, dass der eine Blackbox hat, oder wie? Wo man rauslesen kann, dass er eventuell.
Warum unterstellst du mir das? Habe ich doch nie gesagt. Es gibt aber noch einen ganz anderen Aspekt dabei. Und zwar diese Vernetzung. Die wird doch im Grunde genommen, wie wir jetzt sehen, zum Beispiel von Apple und Microsoft mit vorangetrieben. Das sind doch die zukünftigen Mitfahrer in unseren Autos. Das sind doch die, die uns dann irgendwelche Apps verkaufen in unserem Auto. Apps für was weiß ich was, für alles Mögliche. Das sind doch die, wenn ich gähne, wo die Autoelektronik dann sagt, okay, jetzt zeigen wir dem mal, wo das nächste Hotel ist, die da auch anrufen und wenn ich sage, ja gut, dann wo ist das nächste, dann machen die das Hotelzimmer klar, rein elektronisch vom Computer im Auto zum Computer da und bei Apple klingelt die Kasse, weil die eine Vermittlungsprovision davon bekommen. Wir werden doch von diesen Internetgiganten, von diesen Technikgiganten auch künftig in unserem Auto derart von umgarnt, dass wir im Grunde genommen immer und jederzeit und überall und alles bezahlen müssen. Gar nicht mehr in der Lage sind, selbst irgendwas zu machen und zu entscheiden. Gar nicht mehr selbst am Navigationssystem suchen können, wo ist denn hier das nächste Hotel. Wir müssten ja dann durch die Straßen irgendwie hin und her fahren oder so. Das wird uns ja alles ab und weggenommen. Das wird alles kommerzialisiert. Das wird alles in einer Art und Weise, sagen wir mal, eingetütet, dass nur noch die großen Player daran verdienen und ich machtlos bin. Ich muss mir dann einen Schlafsack mitnehmen und muss mich irgendwo in den Straßengraben legen, wenn ich denen entfliehen will. Das ist das, was, das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Da ist nichts dran zu ändern. Die sind auf dem Sprung in unser Auto. Und Google wird genauso in unserem Auto wohnen wie Microsoft und Apple.
Tja, dann müssen wir langsam von einer Diktatur sprechen, ne? die eine Diktatur, die uns aufgedrückt wird, die uns von unerreichbaren Partnern irgendwo abverlangt wird. Die Googles sind sicherlich eine gefährliche Gesellschaft, die Apples sind eine gefährliche Gesellschaft, die Microsofter, die müssen erst wieder eine werden, aber die haben es ja auch wieder vor. Und was sollen wir eigentlich machen? Sollen wir sagen, also okay, für uns ist die Welt noch in Ordnung.
Herr Back, wir haben es doch gut. Wir sterben doch bald aus.
Ja, nach uns, wird denn da sein?
Ja, was wird denn da sein? Lass dir mal eine Geschichte von Tesla erzählen. Diese Firma, die das Elektroauto baut. Das ist ja wohl technologisch sehr anspruchsvoll und läuft auch soweit ganz gut und so weiter. Und das hat sich jetzt da jemand gekauft, dieses Auto, und hat sich das nur angeguckt und so und hat entdeckt, dass da drin irgendwo so ein M12 Industrial Ethernet Connector ist, also dieser industrielle Ethernet-Anschluss. Wir kennen ihn als RJ-Steckverbindung und da sind die eben rund und klein. So, und dann hat er da ein bisschen rumprobiert und hat plötzlich eine Netzwerkverbindung von einem Rechner, von seinem Rechner, zu dem Auto gefunden und hat festgestellt, dass sich da drei Geräte in dem Tesla mit einer eigenen IP-Adresse gemeldet haben. Einmal der 17-Zoll-Bildschirm, dann das kleine Armaturenbrett-Display und dann noch ein Gerät, das hat nicht gesagt, wie es denn nun wirklich heißt. So, und er hat festgestellt, da liefen also einige Protokolle da drauf, HTTP zum Beispiel, ein X-Windows-System lief da drauf, Telnet, SSH und so weiter. Er hat festgestellt, dass da Ubuntu als Betriebssystem mit einem X3-Dateisystem lief. So, und das hat ihm natürlich alles gefallen und begeistert und so weiter. Und hat natürlich dann auch festgestellt, dass da ein Webbrowser drauf läuft. Und dann war ihm so einiges klar. Aber plötzlich bekam er einen Anruf von der Firma Tesla. Und zwar wurde ihm gesagt, er hätte da zugegriffen auf das Fahrzeug und er wäre im Moment dabei, seine Garantie zu verlieren. Und dass er sich quasi am Rande der Industriespionage befinde und er müsse sehr vorsichtig sein. So, was er sich jetzt nicht erklären konnte, woher Tesla wusste, dass er mit seinem Clubcomputer im Auto geguckt hatte, was da für Protokolle laufen und sonst was. Nur mal so am Rande, das ist das, genau das, was auf uns alle zukommt. Da sitzt dann irgendwo in den USA der Herr Winzigweich, der bekommt Geld von dem Herrn NSA und die wissen dann ganz genau, wann du mit deinem Auto in welche Kneipe gefahren bist und wann du wieder losgefahren bist und dass du da doch die Kurve ein bisschen anders genommen hast als vor dem Bier und ähnliches und rechnen dann hoch, wie viel du genommen hast und die schicken dann diese Analyse an die Polizei und die wartet bei dir zu Hause vor der Garage dann schon. Alles Spinnerei, ich weiß. Gut. Aber alles möglich.
Finde ich gut. Ja,
ja, ich auch.
Nur, dass die NSA das Geld. Nur, dass die NSA das Geld dem Falschen gibt, nicht mir, der sich dann gerne betrinken würde.
Ja. Also ich möchte im Grunde genommen nichts anderes machen, als einfach nur davor warnen, dass unsere Fahrzeuge so, wie sie sind, sicherer werden, viel, viel sicherer werden, dass autonomes Fahren nicht mehr undenkbar ist, dass es in vielen Bereichen kommen wird, natürlich nicht auf jedem Wald- und Wiesenweg, aber in Bereichen, wo viele Fahrzeuge sind, die miteinander kommunizieren können und da, wo die Straßen gut erkennbar sind, dass sie von Systemen auch erkannt werden können. All das wird kommen. Es wird sogar bezahlbar werden, obwohl man sich das natürlich gut bezahlen lassen wird. Aber okay, das ist Wirtschaft, das ist so. Nur, was mit unseren Daten wird, da denkt keiner darüber nach. Unsere Politiker sowieso nicht, weil sie nicht verstehen, was da passiert und worum es dabei geht. Da müsste irgendetwas anderes passieren. Aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht was. Und ich werde so ein Auto nie kaufen. Ich werde immer eins fahren wollen, welches ehrlich ist, welches mich nicht verrät, welches mein Freund ist und nicht welches mein Feind ist und welches mein Spion ist. Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben.
Herr Rudolf, ich bin einmal mit dir gefahren in einem Auto, in einem Mercedes, der eine Vorstufe von dem war, über das wir geredet haben. Der konnte selbstständig, konnte der Gas geben, der konnte selbstständig überholen. Also okay, der musste schon mit dem Lenkrad da mitmachen. Und da hat sich herausgestellt, ich dachte, was ist das denn jetzt für ein Auto? Du hattest dem eingegeben, du möchtest 180 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn fahren. Dann hat er am Anfang dieses Auto gedacht, ich soll 180 Kilometer pro Stunde fahren und hat Gas gegeben wie ein Bekloppter. Und dann ist das Auto hochgespurt worden und so weiter. Und dann hat das Auto tatsächlich irgendwo vorne ein anderes Auto gesehen und ist in die Eisen gegangen. So wie so einer, der nicht richtig nachdenken kann, was er da tut. In die Eisen gegangen, hat gebremst, weil ja das andere Auto vor ihm war, und hat dann langsam gemacht. Und dann war das andere Auto, was vor ihm war, fuhr vielleicht links, und dann hat er wieder draufgetreten und dann hat er wieder Gas gegeben und hat da alles überholt, was zu überholen war, bis vorne wieder ein kleines Auto kam und dann hat er wieder gebremst, wie ein Bekloppter. Das kann es doch wohl nicht sein. Sind wir da heute besser?
Ja, ich weiß nicht, was du mir jetzt damit erzählen willst, dass du hast
das,
also
das
mal ein
Auto,
Abenteuer erlebt,
was du
jetzt vollkommen überzogen darstellst, aber gut.
Nee, das war nicht normal, was da passierte. Und das war eine Situation, wo ich sagte, man kann ein Auto dieser Art, was du da gefahren hast, nicht einfach einem Kunden übergeben, denn der fährt dann so, wie du gefahren bist. Das war,
ja, ich fahre ja keine Autos, ich probiere die ja aus. Das ist ja der Unterschied. Ich muss ja die Grenzen austesten, sonst macht es ja keinen Sinn. Wenn ich nicht weiß, wie ein System funktioniert und wo die Grenzen sind, dann brauche ich so ein Auto auch nicht.
Ja gut, okay. Also ich hatte den Eindruck, das ist nicht die Zukunft, das kann die Zukunft nicht sein. Das sind nur Bekloppte,
deswegen
die
haben Sofa das anders gemacht
drauftreten,
heute.
Bremsen.
Und es gibt auch Leute, die machen das selbst.
Was hast du denn?
Es gibt ganze Industriezweige, die freuen sich darüber, die Reifen- und die Bremsenhersteller.
Ja.
Außerdem wird der Spritverbrauch erhöht, also auch die Mineralölindustrie freut sich über so eine Fahrweise. Dann muss noch Steuern drauf bezahlt werden auf den Sprit. Auch die Finanzämter freuen sich darüber.
Aber lass uns doch mal zurückkommen zur Elektronik. Was ist eigentlich mit dem großen Prometheus geworden? Der große Prometheus, der uns schon in den 80er, jetzt wieder zurück, zu 1985, da gab es schon die Vision Prometheus. Prometheus als Forschungsprojekt für alle tollen Dinge, die da realisiert werden sollen. Was ist aus Prometheus geworden?
Keine Ahnung.
Vielleicht ist es wie viele Forschungsprojekte irgendwo in andere Forschungsprojekte überführt worden oder einfach nur im Sande verlaufen.
Warum? War es unrealistisch, was man da sich angedacht hat?
Ja, schau mal, 1980 zu heute. In den 34 Jahren ist schon einiges passiert.
Ja, nun, da ist sehr viel passiert. Da ist GPS passiert, 81. Nach der Idee, die ist da passiert, GPS. Und es ist alles passiert im Grunde genommen. Und dennoch ist im Auto relativ wenig davon, was Prometheus vorhergesagt hat, passiert. Wir fahren immer noch, steigen ein und steigen aus und machen Pause oder machen keine Pause. Wir dürfen weiterfahren, wir brauchen keine Pause zu machen. Wir sind Herren des Autos und uns darf keiner reinreden, auch wenn wir schon 16 Stunden am Steuer hängen. als Privatleute, es kann uns keiner den Führerschein abnehmen, deswegen.
Ich wollte sagen, das stimmt für den Pkw-Fahrer, einen privaten Pkw-Fahrer. Ja, ja, bei Lkw-Fahrern ist es wesentlich stärker geregelt. Die haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung drin auf 86 Stundenkilometer. Die müssen alle 2 Stunden eine Pause machen. Ja. Die Daten, ihre Fahrdaten, die haben wir in 4 Wochen gespeichert und kann von der Polizei zu jeder Zeit ausgelesen werden. Wenn die also mal ihre Geschwindigkeitsbegrenzung ausgeschaltet haben, sind dann über 5 Minuten über die 80 Stundenkilometer, 86 Stundenkilometer gefahren, müssen sie Strafe bezahlen, eventuell kriegen sie noch Punkte.
Ja.
Also die werden viel strenger überwacht als, also die werden überwacht im Gegensatz zum Pkw-Fahrer.
Ja, und warum dürfen die Pkw-Fahrer 17 Stunden am Stück da fahren, wenn sie nach Jugoslawien oder irgendwo hinfahren? Die fahren in einem Stück dahin und die dürfen das. Lkw-Fahrer darf das nicht. Warum
haben wir kein gleiches Recht?
Das wäre viel wichtiger, als die Elektronik einzuführen.
Ja gut, auch das ist eine Sache, die muss dann der Gesetzgeber entscheiden. Und da muss man mal sehen, wie der sich mit der Autolobby auseinandersetzt.
Also ich denke, das Gefahrenpotenzial von einem 20, 30, 40 Tonner kann man nicht vergleichen mit einem Pkw. So, und auch die Anspannung und der Stress bei der Fahrt, die körperliche Anspannung, die ist auch wesentlich höher bei einem solchen Fahrzeug. Also das kann man direkt erstmal nicht vergleichen. Und man darf auch nicht 17 Stunden im Pkw fahren. Auch das, danach bist du ja weder fit noch sonst irgendetwas. So, und
ich fahre 25 Stunden im Pkw.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Ohne dass mich einer da rausholt.
Ja, in dem Moment, wo du nicht mehr fahrtüchtig bist, darfst du nicht mehr fahren. Das ist doch klar.
Das ist aber eine andere Sache.
Nö.
Wenn ich mir denke, ich bin nicht mehr fahrtüchtig nach 25 Stunden, dann bin ich nicht mehr fahrtüchtig nach 25 Stunden. Obwohl ich seit 17 Stunden nicht mehr fahrtüchtig bin.
Ja, und das ist eben die Verantwortungslosigkeit. Und die darfst du als Kraftfahrer gar nicht haben. Sonst kommst du zum Idiotentest und da wird das festgestellt. Und dann darfst du anschließend zu Fuß gehen. Übrigens, ich habe da vorhin noch was gelesen von Ford in USA. Die haben jetzt einen neuen Autositz vorgestellt, der ein EKG aufnimmt. Und wenn der feststellt, dass deine Pumpe nicht mehr richtig tickt, dann ruft er im Krankenhaus an und führt dich, sagt dem Navi, wo das ist, und führt dich dann automatisch dahin. Und solltest du ohnmächtig werden, fährt das Ding an den Straßenrand und bleibt stehen und sagt dem Krankenhaus Bescheid, wo sie sich aufsammeln können. Es kommen laufend neue Sachen.
Ist doch gut. Naja.
Sagen wir mal das Thema Auto verlassen.
Warum? Ja.
Wir können auch das Haus automatisieren, das ist an sich ja Wolfgang Backs Hobby, Heimautomatisierung. Aber die Firma Amazon, die hat jetzt mal vor ein paar Wochen was Neues vorgestellt, und zwar Amazon Dash. In den USA geht man von dem Versandhandel her, frische Lebensmittel zu liefern. Das ist ein Bestellservice. Damit man das nicht so kompliziert hat, kann man auch hergehen, nimmt diesen Amazon Dash, der sieht aus wie eine Taschenlampe, so ähnlich, und kann den Barcode auf den Packungen scannen. Damit ist denn das in die Einkaufsliste erstmal eingetragen, die in diesem Dash, in dieser Taschenlampe drin ist. Hat man jetzt keinen Barcode, kann man ihm auch sagen, ich brauche noch einen Pfund Äpfel. Äpfel haben normalerweise keinen Barcode drauf, jedenfalls wenn sie vom Baum kommen.
Du kannst nur sagen, ich brauche noch Äpfel. Mengen und Gewichte, die musst du hinterher von Hand eingeben. Das geht nämlich nicht damit.
Ja, man gibt also seine Bestellungen auf. Der Amazon Dash überträgt das dann per WLAN in eine App, die auf dem iPhone, iPad oder auf dem Android läuft. Und da kann man es dann in diesen Amazon Fresh-Dienst, also in diese Lebensmittellieferkette, eingeben und bekommt dann die Sache geliefert. Du hast recht, man muss dann die Stückzahlen auf dem angeben, damit Stückzahlen oder Gewichte angeben, damit die dann richtig geliefert werden. Das hört sich erstmal an wie eine technische Spielerei. Das Dash ist sicher eine Spielerei. Aber wenn wir mal schauen, auch bei uns in Deutschland fängt es an, dass Lieferungen wieder ins Haus erfolgen. Rewe ist zum Beispiel dabei, seinen Lieferservice aufzubauen. Die Amazon überlegen noch, ob sie es auch in Deutschland anbieten werden. Zurzeit geht es nur in USA. Wenn man jetzt auch mal bedenkt, dass unsere Bevölkerung immer älter wird, dass zum Beispiel im ländlichen Bereich immer mehr kleine Geschäfte schließen, weil sie sich gegenüber den Supermärkten, die an Stadträndern liegen, also nur mit Auto zu erreichen sind, nicht mehr durchsetzen können. Solange wir also noch kein selbstfahrendes Auto haben, werden immer mehr Teile der Bevölkerung von der Möglichkeit einzukaufen ausgeschlossen. Oder außer sie haben eben Familie, Verwandte, Nachbarn, die sie da hinfahren oder für die Sachen holen.
Stimmt also sind nicht ganz diese Liefer. Das stimmt nicht ganz. Es gibt eine Renaissance der Geschäfte innerhalb der kleinen Ortschaften.
Ich wohne hier im ländlichen Bereich, ich erlebe gerade das Gegenteil, dass wieder ein paar Läden, kleinere Läden, die in der Umgegend sind, wieder zugemacht haben. Die sagen einfach, die Ladeninhaber, die sind meist auch ältere Leute, die setzen sich dann zur Ruhe, die Jungen wollen es nicht mehr machen und es bleibt kaum etwas über, man muss es mit viel Liebe machen.
Heinz, wir müssen, zu dem Amazon Dash etwas sagen. Und zwar in den USA, also San Francisco, Los Angeles, da geht es ja im Moment nur. Da hast du dann 30 Tage eine kostenlose Testphase und danach musst du einen Vertrag mit Amazon Prime Fresh abschließen. Der kostet jährlich 300 US-Dollar. Und dann garantieren die dir kostenlose Lieferungen, aber der Einkaufswert muss mindestens 35 US-Dollar betragen. Erst ab da wird geliefert. Also eine Flasche Milch oder Papiertaschentücher, die kriegst du so nicht. Du musst also schon kräftig zuschlagen, wenn du dann diese mit 300 Dollar erkaufte kostenlose Lieferung auch am nächsten Tag bei dir zu Hause haben willst.
Ja, das ist bei uns ja auch so. Ich weiß das von Rewe, habe ich gehört. Ich kenne auch ein paar Leute, die bei Rewe liefern lassen, ältere Leute. Bei Rewe ist es aber so, dass wenn Rewe ein Sonderangebot hat von, was weiß ich, da irgendwie ein Kaffee statt 3,25 Euro, 2,98 Euro, dann hast du Zugriff auf die Sonderangebote, die du alles natürlich im Internet lesen kannst. Und sagst, ich hätte gerne Sonderangebot Kaffee Braun 2,98 oder so irgend sowas. Das hast du bei anderen Lieferdiensten normalerweise nicht, dass du da die Sonderangebote anpacken kannst. Und du musst dann 5 Euro bezahlen für das, dass du es gebracht kriegst. Und wenn da 2 Kästen Wasser dabei sind, dann zahlst du den Wasserpreis, den du im Geschäft bezahlst. Und du kriegst sie gebracht. Ich finde das schon eine tolle Sache.
Ja, im Prinzip finde ich das ja auch gut. Ja? Und Amazon hat ja wohl im Februar auch angekündigt, dass es nach Deutschland kommen soll. Müssen sie auch machen, weil zum Beispiel Rewe so etwas ja schon macht. Aber ich glaube, da muss man für 75 Euro einkaufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das kann sein, dass das falsch ist. Ich habe mir das mal angesehen.
Bei Rewe, ich glaube 50.
Ah, ja.
Also, jetzt lassen wir mal den Betrag außen vor. Wenn du krank zu Hause liegst und hast keine Möglichkeit, einkaufen zu gehen und hast auch im Moment keinen verfügbar, der dir den Wocheneinkauf macht, dann ist das eine gute Lösung, damit du nicht vor dem offenen Kühlschrank verhungerst. Und deswegen halte ich diese Lieferdienste für zunehmend wichtig, denn wie gesagt, wir kriegen ja eine älter werdende Gesellschaft und irgendwann mal werden wir denn eben nicht mehr aus dem Haus können und sind eben auf Dienstleistungen angewiesen.
Also wenn ich krank zu Hause liege und vor dem Kühlschrank verhungere, dann rufe ich den Rettungswagen an, der bringt mich ins Krankenhaus, da gibt es auch was zu essen. Dafür muss ich nicht 50 Euro pro Bestellung ausgeben.
Junge, da habe ich große Erfahrung, was du im Krankenhaus zu essen kriegst.
Aber verhungern tust du da nicht. Es muss dir ja nicht schmecken mit deinen Ansprüchen. Ich habe aber noch einen speziellen Tipp für euch. Und zwar eine ganz spezielle App. Kennt ihr die App Virus Shield? Das ist eine recht preiswerte.
Virus Shield?
Ja. Ja, nicht guckt schief,
ich sondern schon mal gesehen, aber
ist so ein Schild,
nie,
ein rotes Schild mit einem weißen S drauf. Kostet $3.99.
Und was macht die?
Nix.
Wie viel? $2.99.
$3.99, ja. Es wird also versprochen, dass sie vor Viren, Spyware, Malware und so weiter schützen würde. Und die hat auch Bewertungen im Internet gehabt von 4,5 Sternen und wurde gelobt von den Benutzern und was weiß ich nicht alles. Und jetzt hat die Webseite Android Police dieses Programm unter die Lupe genommen und hat festgestellt, die tut nichts. Das sind einfach nur ein paar Zeilen Code, der nichts macht. Das heißt also Geld verdienen. Das war die Aufgabe dieser App. Allerdings, ihr braucht euch keine Mühe mehr zu geben, ihr könnt sie nicht mehr laden. Nachdem nun diese Sauerei rufbar wurde, hat Google die aus seinem App Store herausgenommen und die gibt es also nicht mehr. Nur für diejenigen, die eventuell darauf reingefallen sind und sowas noch haben, vergesst den Scheiß, die macht nichts. Virus Shield, wie so ein Schild von so einem Wikinger oder so, rot und da ist ein großes, weißes, eckiges S drauf, wie Schild.
Ja. Weißt du noch, lieber Wolfgang Rudolf, als diese WLAN-Kabel im Internet verkauft wurde?
Die WLAN-Verlängerung.
Dass da irgendjemand fünf WLAN-Verlängerung und WLAN-Kabel, dass da irgendjemand 5 Euro drauf geboten hat.
Ja, die sind
und
ja
auch verkauft. Und glaube auch den Zuschlag gekriegt hat. Ja, das ist ja unglaublich. Ne? Ja, aber das macht auch ein bisschen so die Sache zum Schmunzeln. Also ich meine, ist ja toll, wenn einer so eine gute Idee hat und verkauft so ein Ding für 5 Euro, na, da soll er damit glücklich werden.
Na gut, ich meine, das war ja nun offensichtlich eine WLAN-Verlängerungskabel. Wer darauf reinfällt, der muss Schmerzensgeld zahlen, denke ich mir.
Ja, genau.
Also bei uns im Shop zählt keiner rein. Denn die Sachen, die sind alle ehrlich und sauber und anständig. Und ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen.
Also haben wir kein WLAN-Kabel?
Nee.
Haben wir kein WLAN-Kabel?
WLAN-Verlängerungskabel haben wir nicht. Unser Shop-Betreiber ist ein anständiger Kerl. Oh. Der so einen Beschiss nicht mitmacht. Unsere Tragetaschen da, diese, was weiß ich was ist, diese umweltfreundlichen da, wenn ich da immer einkaufen gehe, so zu den 4-Buchstaben-Läden und sowas, und sehe, wie die Leute mit ihren Plastiktaschen da rumlaufen, da denke ich mir immer, so mit Umweltschutz oder so, viele reden darüber. Aber dann laufen sie doch mit Plastiktüten rum, die wieder 1 Million Jahre lang irgendwo rumliegen und nicht verrotten. Und ich fühle mich echt gut mit meiner CC2-Tasche mit dem Logo drauf, wo ich genau weiß, die kann ich immer und immer wieder verwenden. Und wenn nicht mehr, ist organisches Material, die zerfällt dann. Habt ihr denn auch eine? Habt ihr eine?
Yes.
Ja.
Echt?
Yes.
Beim nächsten Fernsehsendung mitbringen, das will ich sehen. Wenn, dann kriegt ihr auch einen Lob von
mir. Ja, da steht kein CC2 drauf, aber wir haben Jute.
Bei mir steht Rewe drauf. Ist das richtig?
Also, jetzt geht's aber los.
Ich habe auch noch eine von Aldi.
Ich will morgen eure Bestellung sehen im Shop, dass ihr eine CC2-Tasche habt. Ja, glaube ich schon das.
Ja, gut, okay.
Bei mir steht Rewe drauf. Sag mal,
eine von Lidl?
Was bist du denn für eine? Nein, du hast gefälligst hier unsere eigene Firma zu vertreten, ja?
Gut. Ah, von Penny.
Von Penny, ja.
Jo.
Penny für deinen
Verstand. Ja, jetzt haben wir da genug drüber gescherzt.
Was war ein Scherz?
War schön, mit euch zu reden.
Ja, wir konnten ja nicht weglaufen. Wir mussten ja eine Sendung machen.
Die Welt ist schlauer geworden. Die Welt hat von uns profitiert.
Man kann
die
nur sagen, kauft Autos.
Profitieren.
Kauft Autos, solange sie noch anständig sind.
Kauft Autos. So, genau. Und guckt ihnen unter die Kühlerhaube.
Alles klar. Dann tun wir jetzt den Daumen hoch.
Und schönen Dank fürs Zuhören. Den Daumen hoch und tschüss.
Und zickzack.
Bis nächstes Jahr Ostern und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.